Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist Martin Wetscher. Und der Martin, das ist der Geschäftsführer vom Einrichtungshaus Wetscher. Und er ist in der 4. Generation. Es ist ein Familienunternehmen und er ist auch ein Familienmensch. Und aufgewachsen ist er zwischen leidenschaftlichen Tischlern, leidenschaftlichen Innenarchitekten. Und Wetscher steht seit über 100 Jahren für stilvolle Wohnräume, Innenarchitektur und Planung auf höchstem Niveau und das international gesehen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Martin Wetscher. Hallo Martin.
Hallo, vielen Dank für die Möglichkeit.
Lieber Martin, ich habe mich gefragt, was kann man einem Einrichtungshauschef fragen? Und dann ist mir die Frage eingefallen, beziehungsweise die habe ich von deinem Blog stibitzt. Was wohnt in dir?
Was wohnt in mir, ja? In einem selber oder in mir wohnt ein unheimlicher Wunsch nach Ästhetik, nach Schönheit, aber auch nach Vielfalt. Ich habe ganz viele unterschiedliche Interessen, habe ganz unterschiedliche Zugänge zum Thema Einrichten. Das ist auf der anderen Seite das Thema Handwerk, vom Handwerk her, vom Holz, von unserem Tiroler, von unserem alpinen Bezug. Auch von sehr viel von Tradition und von diesen Dingen. Auf der anderen Seite die große weite Welt, das Schöne, das Internationale, die Moderne, das Reduzierte, das zu verbinden und sich seine Wohnwelt zu schaffen. Und dieser Wunsch und dieser Anspruch, immer auf ein sehr hohes Niveau zu kommen und das Thema Ästhetik und Schönheit für sich zu befriedigen, dass man eben einen Spiegel seiner selbst und seiner Wohnung hat, von dem bin ich eigentlich ein bisschen getrieben.
Was ist so das ästhetischste Produkt oder das schönste Produkt, was du zu Hause stehen hast? Also wo sagst du, okay, ist es ein Tisch, ist es ein Stuhl? Was ist es? Wo sagst du, das ist das schönste Objekt, was bei mir zu Hause steht, abgesehen von der Frau?
Abgesehen von den Menschen, die dann auch immer das Wichtigste sind in der Wohnung oder die Beziehung, habe ich sehr viele Dinge gern. Ich wohne relativ bescheiden, traditionell. Ich liebe unseren Tisch aus der Tischlerei gemacht, relativ neu in Altholz, in Eiche, zur ganz modernen Küche. Und das Schöne an dem Tisch ist die Proportion, die Harmonie und wie wir als Familie, ich habe 4 Kinder, da herumsitzen oder gemeinsam was kochen und uns dann treffen. Jeder erzählt aus seiner Welt, aus seinem Tag, aus seinen Erlebnissen. Das finde ich generell eines der schönsten Möbel überhaupt, ein Tisch, weil der Tisch immer ein Treffpunkt ist. Ansonsten gibt es ja noch einige Einzelstücke, einige sehr alte Dinge. Wir haben eine alte Stube, die mein Urgroßvater irgendwann in den 20er Jahren gebaut hat. Nicht die größte kunsthistorische Errungenschaft, aber in der Stube sind Menschen gestorben oder aufgebahrt gewesen. In der Stube haben wir über Generationen Weihnachten gefeiert, haben schöne Stunden, schlechte Stunden. Früher sind die Mitarbeiter bar ausgezahlt worden in den 30er Jahren dort. Und dann hat man auch völlig einen anderen Bezug zu diesen Dingen. Auch solche Sachen gibt's. Ich mag aber auch sehr gerne, ich liebe Bücher und Bücherwände. Und ich habe eine große Bücherwand und die ist sehr symmetrisch und gleichmäßig und jedes Bücherfach hat die gleiche Größe, ohne Klappen, ohne alles. Man sieht alle Bücher, man sieht die unheimliche Vielfalt und die Größe und auch die Farbe und alles ist völlig unterschiedlich. Und die Bücherwand selber gibt dem Ganzen einen Halt und eine Ordnung. Die ist weiß und wie gesagt, jedes Bücherregal hat den gleichen Abstand zum nächsten und überall ist der gleiche Abstand. Das gibt so, wenn man am Abend oder am Wochenende so zu Hause sitzt und draußen, schneit oder es dämmert und man hört eine gute Musik oder liest ein Buch oder schaut sich eine Zeitschrift an oder hat irgendwas nachzulesen, dann gibt es so das Gefühl von Vielfalt und großer weiter Welt und trotzdem Ordnung und gefasst und Struktur und Halt, in irgendeiner Form auch Halt. Also solche Dinge.
Würdest du sagen, in dir wohnt auch ein Perfektionist?
Ja, leider.
Wie geht man mit dem um?
Mit dem hat man täglich zu kämpfen, weil auf der anderen Seite braucht es die Perfektion in so einem Betrieb wie in unserem, wo es um Produkte, wo es um Holz, wo es um Vielfalt, wo es um hohe Komplexität geht auch. Also wir verkaufen ja keine Produkte von der Stange, das ist alles tailor-made irgendwo bei den Lieferanten oder bei uns selber, gibt einen wahnsinnig hohen Komplexitätsgrad und da braucht es einen hohen Anspruch an Genauigkeit, an Perfektion. Man kann ja nicht sagen, naja, der Stoff, das passt zu dem oder die Farbe, das passt schon, das geht schon. Die Menschen haben ja diese Dinge Jahrzehnte zu Hause. Und das muss nicht passen zu 90, zu 95, es muss hundertprozentig sitzen, damit es wirklich sichtbar wird, was da gemeint ist. Wir versuchen ja in unseren Projekten immer, weil die große Frage in mir, ich bin da aufgewachsen in dem Betrieb und da haben wir immer sehr viel früher auch rustikale Dinge verkauft. Dinge, wo man jetzt nicht jeden Tag drauf stolz war, die Welt zu verändern. Und es gab aber immer schon ganz moderne, tolle italienische Möbel zum Beispiel oder deutsche, also ganz hochentwickelte Produkte und so. Und die hochentwickelten Produkte verkauft haben, haben immer geglaubt, sie sind was Besseres. Und die Traditionisten haben gesagt, na ja, aber das gefällt die Leute und da fühlen sie sich wohl und das sind sie gewohnt. Und die Frage, wie ich in das Unternehmen gekommen bin, war, naja, auf was konzentrieren wir uns denn jetzt? Gehen wir jetzt in die Richtung eines modernen Möbelhauses, lassen wir die alten Lieferanten und die alten Strukturen. Wo gehen wir hin? Wo ist die Geschichte? Wir haben sehr intensiv, perfekt mit diesem Thema, wie ich glaube, auseinandergesetzt und beschäftigt und wir sind dann draufgekommen, auch über sehr viel Literatur und im Austausch mit anderen, dass die schöne Wohnung nicht so oder so ausschaut, sondern die schöne Wohnung ist ein Spiegelbild meiner selbst. Und wenn ich in eine Wohnung hineingehe, ohne dass der Bewohner da ist und ich spüre den Menschen da drinnen, dann ist es jene Atmosphäre, die ein Bewohner braucht, um herunterzukommen, sich wohlzufühlen, wenn man will, eine kleine persönliche Wellness-Vase zu haben. Das hat nichts mit alt oder neu, das hat nichts mit irgendwie abgeschleckt, alles ganz genau. Kann auch sein, aber muss nicht. Also das hat sehr viel mit an selber zu tun. Und das ist dieser Anspruch zu schauen, passt es zu mir? Nicht, weil ich es in der Zeitung gesehen habe, sondern passt es wirklich zu mir, ist es meine Welt und diese Welt zu schaffen, da kann man gar nicht perfekt genug sein. Weil wenn man es wirklich gut schafft, den Menschen abzubilden, fühlt der sich dermaßen wohl da drinnen, dass er erstens immer sagt, warum habe ich das nicht früher gemacht? Warum haben wir nicht früher auf eine Planung eingelassen? Warum haben wir immer an Grundrissen herumgedoktert, aber nie an der Atmosphäre, an den Farben, an den Strukturen, an den Oberflächen, warum haben wir da nie genau hingeschaut? Und endlich hat alles seinen Platz, endlich bin ich fertig. Es gibt also Wohnungen, die werden nie fertig, das ist immer noch irgendwas. Das ist ein typisches Beispiel, dass man das noch nicht gefunden hat. Und da, wie gesagt, muss man sehr, sehr perfekt sein. Und in dem Sinne bin ich froh, ein Perfektionist zu sein. Im Umgang, wir sind 100 Jahre alt und haben 100 Mitarbeiter, im Umgang mit Mitarbeitern, mit Menschen, mit Kunden steht dann die eigene Perfektion oft im Weg.
Die Wetscher hat ja eigentlich angefangen als Tischlerei von Franz Wetscher, 1912, wurde ja damals gegründet und mittlerweile ist es ja eins der bekanntesten Einrichtungshäuser, was es gibt in Europa. Was macht Wetscher besonders?
Ja, das ist dieser Anspruch in der Planung, in der Innenarchitektur, nicht einem Stil nachzulaufen oder einen Stil zu erfinden und zu versuchen, die Welt mit diesem Stil der Innenarchitektur zu bekehren, sondern wirklich zu schauen, wie schon ausgeführt, was passt zu dem und sie individuell auf den Menschen einzulassen. Das ist eines. Das heißt, wir haben für uns gesagt, wir wollen die schönsten Wohnräume schaffen für unsere Kunden in dem Sinne, dass jeder einzelne Wohnraum zu jedem einzelnen Kunden passt. Das ist vielleicht anders wie bei vielen Mitbewerbern. Ansonsten gibt es uns schon sehr lange, wir haben einen hohen Bekanntheitsgrad, aber internationale Kunden haben Kunden auch schon teilweise seit Jahrzehnten in der Gastronomie und Hotellerie. Wir haben die Tischlerei und diese Verbindung, eigenes Handwerk, große Innenarchitekturabteilung und ein großes Möbelhaus mit 8000 Quadratmetern, die meisten Premium-Marken zu zeigen, ist etwas, was es in der Form in Europa oder überhaupt auf der Welt gar nicht so oft gibt. Die meisten sind ja, haben wir Tischlerei und dann am Möbel und sind dann sehr, sehr klein in der Ausstellung oder ein bisschen größer in der Ausstellung und kleiner in der Tischlerei oder so irgendwie. In Wien müsste man, in 15, 20 Geschäfte gehen, um die Kollektion zu erfassen. In München wäre es ähnlich. Es gibt niemanden, der wirklich diese kompletten Kollektionen anbietet, wie wir, dass man wirklich von Minotti über Polyforum, über Pultab, über Cassina, über alle großen, es ist wie ein Autohaus, das wirklich alle Automarken führt und man kann jedes Auto probieren, sich hineinsetzen, schauen, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, kann die Farben, die Stoffe zusammenlegen und in dieser ganzen Vielfalt hilft eben dann der Innenarchitekt seines zu finden. Das, glaube ich, macht uns schon sehr einzigartig.
Wie blickst du auf die 4 Generationen zurück? Also wie denkst du darüber? Was ist es eine Last, ein Familienunternehmen auch zu führen? Weil es wahrscheinlich auch ein immenser Druck ist. Also man sieht ja dann auch die ganze Vergangenheit und man muss sich ja immer wieder neu erfinden. Das heißt, im Endeffekt kombiniert ja Wetscher stilvolle Möbel, stilvolle Einrichtungen, moderne Ästhetik mit Tradition. Und das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, das zu kombinieren, oder?
Ja, es ist schon eine hohe Verantwortung, wenn man zurückschaut und dann sagt, okay, das ist also der Großvater oder der Urgroßvater oder der Vater und das ist der Sohn. Und wenn man dann unternehmerische Fehler begeht und man würde untergehen und man ist dann der das, an die Wand gefahren hat, das ist ein Druck, der auf einen natürlich ständig lastet. Man versucht als Unternehmer, so wie jeder, ganz egal ob alt oder neu, erfolgreich zu sein. Aber in einem Familienbetrieb, glaube ich, ist der Druck da sehr besonders. Letztendlich weiß ich, dass alle Dinge irgendwann auch ein Ende haben können. Das Leben ist grundsätzlich so aufgebaut in unserem Universum. Und ich bin auch der Meinung, es schaut ja von außen oft so aus, wie wenn das eine Kontinuität hätte, wie wenn das so dahin geht und jeder macht das Gleiche. Also wenn man zurückschaut und man kennt wirklich die Generationen und so, ein Familienbetrieb hat ja eine lange Geschichte, da weiß man ja wirklich bis weit zurück, was ist wann passiert, aus den eigenen familiären Erzählungen und so weiter, weil es eben nicht nur die Familie gibt, sondern auch den Betrieb dazu, das ist alles sehr gut dokumentiert. Und da weiß man jetzt gerade bei uns, wie mein Urgroßvater 1912 die Firma gegründet hat, gab es ja kein A4-Format und der Kaiser ist in Wien auf dem Pferd geritten. Man muss sich mal vorstellen, wie lange das her ist und was dort in der Zwischenzeit passiert ist und diese zwei großen Kriege da dazwischen waren, die Umbrüche, die Währungsänderungen. Also im Prinzip hat sich ja jede Generation auch bei uns neu erfinden müssen. Und ich glaube, das muss auch in Zukunft so sein. Jeder baut so auf so Grundwerte auf, das ist bei uns dieses Handwerk und die Qualität und dieses authentisch, ehrlich, ästhetische aus dem Handwerk heraus. Das vermute ich so in dem Gen da drinnen, zu sagen, ich möchte das schön, ich möchte das besonders, ich möchte das einzigartig bauen und machen und möchte, dass das so ausschaut. Aber darüber hinaus hat jede Generation für sich das Geschäftsmodell völlig neu erfunden. Und wir haben bei uns mit Wetscher Max zum Beispiel vor einigen Jahren begonnen mit dem Online-Geschäft auf Möbel und Internet basiert und wie schaut ein Möbelgeschäft der Zukunft aus, wenn es zum Beispiel nur mal das Internet geben würde und jeder nur mal im Internet einkaufen würde, was ja im Möbelhandel bei weitem nicht so der Fall ist. Aber wie wird das ausschauen? Wie schaut er online? Wir machen jetzt das dritte Mal, bauen wir unseren Online-Shop komplett neu auf. Mein Vater hat völlig andere Problematiken gehabt und der Großvater wieder andere. Die waren dann in einem Beschaffungsdilemma drinnen. Es gab viel mehr Kunden wie Möbel, man hat überhaupt nichts bekommen. Und da war die eigentliche Leistung der Einkauf und in der Welt herumzureisen, zu schauen, wo kriegt man aus Skandinavien, damals aus Malmö, das war die Möbel City, wo kriegt man die tollsten Möbel her, zur halbwegs der Qualität, zu halbwegs am Preis, aus Italien, mit Südtirol, mit dem Trentino, mit einem eigenen Zollabkommen, kriegt man das billiger wie bei anderen. Also das waren eher die Probleme zu der Zeit, eine Generation weiter früher. Meine Großmutter hat irgendwann 1925 einen Strich gemacht und hat dann von Kronen in Schilling umgerechnet. Das Kassenbuch haben wir noch. Und irgendwann haben sie dann einen Strich gemacht und von Schilling aufs Reichsmark um und gleich. Also da waren immer Änderungen und während des Krieges haben sie dann Särge gebaut. So, ich glaube, das Wesen des guten Unternehmers ist, dass er sich auf diese Situationen immer gut einstellen kann. Also nicht nur was fortführt und was fähig ist, was fortzuführen und zu erhalten, sondern dass er in der Innovation drinnen ist und in seiner Generation das Richtige tut und das völlig Neue erfindet. Und dann ist er ein guter Unternehmer, wenn er sich auf geänderte Situationen einstellt und das Richtige dazu dann unternimmt. Das macht ja das Unternehmersein eigentlich aus.
Was war deine größte Herausforderung in deiner Zeit als Unternehmer?
Ja, wir haben, wie ich gekommen bin, Anfang der 90er Jahre, war der österreichische Möbelmarkt völlig im Umbruch. Die großen Filialketten haben speziell auch Tirol überrollt. Früher war ja der damalige größte Möbelhändler in Österreich, Kikkerleiner, hat in Salzburg aufgehört. Die sind damals nach Tirol gekommen. Lutz hat nachgezogen, ist heute einer der größten Möbelhändler überhaupt auf der Welt. Und wir da im Hause haben gewusst, so geht das nicht weiter. Wir haben damals noch ein ähnliches Sortiment gehabt. Weniger diese Premium-Marken, schon immer Innenarchitektur und Planer im Haus und gehobene Dinge, aber in der Masse waren schon sehr normale Sachen im Haus da. Und wir sind dann her und haben gesagt, entweder ändern wir uns jetzt radikal oder wir gehen unter, so wie alle meine Verbandskollegen. Wir hatten damals einen Einkaufsverband und von denen sperrt jetzt gerade das letzte kleine Geschäft in Wien zu. Damit sind alle 7 oder 8 Kollegen, die ich hatte, untergegangen, haben sie lassen, haben aufgehört, irgendwas. Wir waren die Letzten, haben das relativ früh erkannt und haben damals 54 Lieferanten ausgelistet, radikal reduziert, haben uns nur mehr auf die hochwertigen Marken konzentriert, auf das Premium, haben die Tischlerei aktiviert für den privaten Bereich, unheimlich investiert in die Tischlerei mit CNC-Maschinen, mit Lehrlingsausbildung völlig anders, mit einer eigenen Meisterklasse. Dass wir tolle Produkte herstellen können, haben eine Planungsabteilung aufgebaut und haben gesagt, wir setzen uns in eine Nische, in diese hochwertige Einrichtungsnische hinein und in dieser Nische zurren wir uns fest und zwar anständig und besetzen die auch. Mittlerweile gibt es auch Firmen auch in Tirol, die da nachgezogen haben und die da durchaus auch nachkommen und ähnliche Strategien verfolgen. In den 90ern waren wir alleine. Auch das Haus in seiner Vielfalt haben wir völlig umgebaut und haben Wohngalerien daraus gemacht und wollten den Menschen eben zeigen, wie schön und wie vielfältig und wie toll, was für ein Zirkus das Wohnen eigentlich ist und wie man dazu kommt, dass man seines findet, indem man ihm alle Möglichkeiten zeigt und den Menschen die Möglichkeit gibt, dort anzudocken. Also es war eine Revolution. Der größte Widerstand war wie immer innerhalb des Hauses. Die Mitarbeiter haben alle gesagt, oder viele Mitarbeiter haben gesagt, nein, das geht überhaupt nicht, was machen die jetzt? Und das geht ja nicht, ihr müsst ja mehr Werbung machen, Kikkerer macht auch viel Werbung, wir müssen billigere Möbel kaufen, wie Leiner, wie Lutz, wir müssen Pflanzen verkaufen, so wie der IKEA. Das ist für einen Mittelständler Schwachsinn, kann man nie mithalten mit solchen Weltkonzernen. Die verkaufen auch völlig ein anderes Produkt wie wir, die verkaufen die einzelnen Möbel und lassen die Menschen mit alleine. Originalton eines großen Möbelhändlers ist, mir ist vollkommen wurscht, wie das bei den Menschen zu Hause ausschaut. Wenn ich ein weißes Sofa verkaufe und es ist noch so hässlich und die Leute wollen das, dann verkaufe ich das. Das geht bei uns nicht. Wir sind zwar spielen uns solid auf, aber wir müssen die Dinge mögen, die Menschen hinter diesen Brands, die wir da haben, hinter diesen Marken, die Produkte müssen ehrlich sein, authentisch sein, müssen in ein Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich auch hineinpassen, wo man sagt, okay, das ist es wert, das ist was Besonderes. Und dann kann man es guten Gewissens verkaufen, indem man nicht das Produkt verkaufen, sondern die Planung für die Menschen und die Zusammenstellung, das Setting. Und nicht das einzelne Möbel, das unterscheidet uns völlig von früher, das unterscheidet uns auch völlig von allen anderen.
Also eigentlich verkauft sie ja einen Wohlfühlort. Also eigentlich den Lebensmittelpunkt, der erste Ort sozusagen ja, von den Menschen.
Mir klingt das dann immer fast ein bisschen zu also esoterisch oder zu aufgeladen, aber es sind die eigenen 4 Wände. Das ist die 3. Haut, wenn man so will. Das hat was mit einem selber zu tun. Das Haus oder das Gebäude muss ja für unterschiedliche Nutzungen oder auch für unterschiedliche Menschen zur Verfügung stehen und adaptierbar sein. Die Wohnung, also die Einrichtung selber, ist dann schon ist so wie die Bekleidung. Das ist etwas mit viel mehr mit einem selber zu tun, wie mit dem Gebäude oder wie mit Technik. Und das muss einem, wie gesagt, spiegeln und dann ist diese Geborgenheit da. Und noch nie war es so wichtig, so eine Geborgenheit, wenn man zu Hause die Tür aufmacht. Man kommt von der Arbeit, ist vielleicht ein Stück gefahren oder war im Zug oder den ganzen Tag war Stress und Druck und Unwegsamkeiten und in diesen Zeiten, wie die wir jetzt haben, dann noch viel mehr. Und dann mache ich die Tür auf, gehe nach Hause und dann bin ich bei mir selber und diese Umgebung und diese Form und vor allem diese Atmosphäre, die mich da umgibt, unterstützen mein Herunterkommen. Wenn man so will, ist eine Wohnung nichts anderes wie eine Ladestation für die eigene Seele oder für die Entspannung und so. Und wenn zu Hause eine Unordnung ist und wenn es gar nicht zu mir passt und alles ist noch ein bisschen so halbfertig und das eine ist so und das war billig und das habe ich da gekauft und ist interessanterweise spürt ja jeder Mensch, ob das passt oder nicht. Ne? unsere Kunden oder Menschen können es oft nicht benennen und können nicht sagen, naja, wie soll das ausschauen, so, so, so. Die arbeiten dann Hand in Hand mit dem Innenarchitekten und dann entsteht aus dieser Zusammenarbeit die eigene Wohnung. Nicht der Innenarchitekt plant es, der weiß die Abstände zum Schrank und wie muss ein Bett und so. Aber die Atmosphäre, die entsteht immer gemeinsam. Und das wissen die meisten Menschen ganz genau. Also sie wissen vor allem, was, wenn es nicht passt. Intuitiv spüren sie das. Und dann fühlt man sich nicht wohl zu Hause. Das ist ja das größte Unglück, weil man wohnt ja, man ist ja, weiß ich, wie viele Stunden im Schlafzimmer jeden Tag und wohnt zu Hause. Die Stunden im Freien sind bei uns im Sommer kostbar und wenig. Oder weniger wie woanders, in den südlichen Ländern. Und da ist Wohnen ganz, ganz wichtig.
Wie holt man die Mitarbeiter ab? Weil wenn es da Mitarbeiter gibt, die was quasi gegen die Premium-Strategie waren, wie hast du das damals geschafft, dass du trotzdem dem Weg treu geblieben bist und dann trotzdem auch die Mitarbeiter mitgenommen hast? Also das ist ja auch irgendwie eine Gratwanderung.
Ja, das ist eine Gratwanderung und letztlich bin ich da ein bisschen desillusioniert worden. Wir haben wahnsinnig investiert in Mitarbeiter, in Ausbildungen, in Schulungen. Mir war immer ganz wichtig zu sagen, warum wir was tun, wo ist der Sinn in dem, was wir tun und wo ist der Vorteil, indem wir uns aus Lust verändern und nicht aus Leid und so. Letztlich sieht man das aber, und das liegt in der Natur der Sache, als Inhaber, als Chef, als Unternehmer anders wie ein Mitarbeiter. Das ist einfach so. Da haben wir einige gut mitnehmen können, die haben sich fantastisch entwickelt, sind weit über sich und über unsere Firma hinausgewachsen. Wieder andere haben wir letztlich auch verloren und dann ersetzen müssen, auch ersetzen können, aus unterschiedlichen Dingen. Da wird es dann Leute geben, die sind einfach in Pension und andere, die haben die Firma verlassen. Wenn man jünger ist, glaubt man, man kann, wenn man so sie im Recht fühlt oder wenn man beseelt ist von einer Idee, denkt man sich, warum haben nicht alle links und rechts vor einem denselben Mut, da mitzugehen oder dieselbe Motivation, da mitzugehen. Letztlich hat jeder noch sein eigenes Lebensziel und man kann ein bisschen unterstützen, ein bisschen was tun und muss die Menschen fördern und hat aber nicht alle Möglichkeiten. Einen Umbau kann man machen, man kann sagen, die Wand weg und die Leuchte von der Stelle zu der her und bitte den Sessel in Blau und nicht in Grün. Bei den Mitarbeitern ist es natürlich und Gott sei Dank so, dass jeder seinen Kopf hat und dass man dann letztendlich die finden muss, die das ähnlich sehen und da in der ähnlichen Qualität mitdenken und mit denen hat man dann Erfolg.
Hast du jemals den Standort in Frage gestellt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man in die 90er Jahre sagt, okay, ich mache jetzt in Fügen, in Zillertal, eine Premium-Strategie. Das ist ja nicht vorgeschrieben, dass das funktioniert. Also das steht ja nirgendwo niedergeschrieben, dass das ein Erfolgskonzept ist, in Fügen das aufzuziehen, zu machen.
Also im Prinzip funktioniert das genau nicht auf der grünen Wiese. Man denkt als Kaufmann natürlich auch oder muss auch in Einzugsgebieten denken, wie weit fährt jemand zum Beispiel, um Möbel in einer gewissen Preisklasse zu kaufen. Da gibt es ganz genaue Daten von irgendwelchen Instituten und Meinungsdingen. Und wenn man all diese Dinge hernimmt, dann funktioniert Fügen im Zillertal für dieses Konzept, was wir haben, nicht. Und zwar dreimal nicht, weil im Handel natürlich dieser Wettbewerbsvorteil oder dieser Erfolgsfaktor Standort, Standort, Standort 1, 2, 3 ganz wichtig ist. Warum haben wir es trotzdem geschafft? Wir haben einen alten Namen, wir haben immer schon für was Besonderes gegolten, die Leute kennen uns. Hätten wir das müssen neu entwickeln, denn die Marke aufbauen, ganz von Anfang an, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Es waren auch in der Umstellung durchaus auch schwierige Jahre, aber letztlich sind wir jetzt da bekannt, die Leute kommen von weit her und teilweise gelten wir bei Lieferanten doch als verlässliche, konstante Partner über Jahrzehnte. Ich habe, weil in Österreich alle Verbandskollegen verloren habe, jetzt Kollegen in Deutschland, an in Berlin, an in Hamburg, an in Köln, München und so weiter, die haben teilweise die Einwohnerzahl mal Nordrhein-Westfalen hat 16 Millionen, Bayern hat 10 Millionen Einwohner. Wir haben ähnliche Zahlen im Einkauf und so. Das heißt, wir spielen da durchaus in einem europäischen Feld, auf einem europäischen Niveau mit. Aber es ist mir anstrengend, man muss wahnsinnig fleißig sein, man muss wahnsinnig dahinter sein und muss viele, viele Dinge richtig machen.
Bist du jetzt seit 30 Jahren Unternehmer-Geschäftsführer bei Wetscher? Was war dein glücklichster Moment?
Ah, da gibt's viele glückliche Momente. Was war der glücklichste Moment? Das ist immer so pathetisch irgendwie, ne? wenn Erfolg da ist, wenn das in der, also wenn das noch in der Familie funktioniert, zuerst einmal mit vier Kindern, mit vier gesunden Kindern, mit einer Beziehung, ich bin ja seit 30 Jahren verheiratet, das sind der Quell von vielen, vielen glücklichen Momenten und von Rückhalt, von Sicherheit, von Beständigkeit, von den Dingen, wo man sagt, erst wenn man solche Fundamente, solche familiären Fundamente vorfindet, kann man sich als Unternehmer hinauswagen und durchaus einmal auf dünneres Eis gehen oder sich auf Dinge einlassen, wo man vielleicht nicht so sicher ist, weil man den Halt vorfindet. Wenn man zu Hause den größten Trara hat, da muss man ja im Gegenteil den Halt in der Beständigkeit eher im beruflichen Umfeld suchen, denke ich mal. Aber bei mir war das anders, da sind viele Momente da. Und immer glückliche Momente waren immer, wenn uns Dinge im Geschäftsleben da gut aufgegangen sind. Wir haben gesagt, wir bauen jetzt diese Abteilung neu. Oder wir wollen einen Wohnstil erfinden für diese und diese Geschichte. Und lass uns das anschauen. Und wie geht das? Und so. Und dann hat man oft hin und her und lange. Und der eine sagt A, der andere sagt B, der andere sagt schwarz, der andere sagt weiß. Und letztlich trifft man dann eine Entscheidung und dann sind die Kunden da und sagen, Wahnsinn und so und warum habe ich das nicht woanders gesehen und so, wie man das vorgestellt und so. Da ist der Moment des Glückes für so einen Unternehmer wie mich drinnen. Das ist die eine Seite. Die andere ist, ich habe, ich bin jetzt selbst ausgebildeter Tischler und bin ein bisschen, wie soll ich denn sagen, technologieaffin. Wir haben in den letzten Jahren, wie gesagt, auch die Tischlerei CNC-mäßig umgestellt, so dass auch die Maschinen untereinander eine gewisse Sprache haben und gewisse Prozesse automatisiert funktionieren. Und ich habe unheimliche Freude, wenn man sieht, dass man die Handwerkskunst, also wenn jemand wirklich ein fantastischer Handwerker ist und er nimmt ein Holzteil in die Hand und nur seine Hände oder nur die Person kann dieses und dieses Ding herausholen aus dem Stück Holz. Und zusätzlich gibt es hochtechnisierte Maschinenpark, der ihn da unterstützt. Und das finde ich, dieses Analoge und das Digitale, das kommt da zusammen, dass es zischt, wie wenn der Schmied das heiße, das glühende Stück Eisen in das Wasser hinein schon auskühlen lässt oder so. Also das ist irgendwie, finde ich das wahnsinnig faszinierend, dass gerade im Tischlerhandwerk gibt es sehr alte Verbindungen, Traditionen, Arbeitsweisen, die über Jahrhunderte aus den Zünften heraus entwickelt und niemals verändert wurden, wo man immer darauf geschaut hat, dass das ja niemand angreift, dass ja nicht einer kommt, der das irgendwie innovativ verändert. Die Zünfte haben ja auch sehr viel nach. Und da gibt es also eine ganz tiefe Wurzel zu sagen, wie macht man was? Und daneben steht dieser hochmoderne, kann man sicher zu den drei oder vier modernsten Tischlereien überhaupt in Österreich, steht dieser moderne, und das unter den Hut zu bringen, das waren Momente der es liegt da Genugtuung, wo man dachte, aha, da sind wir jetzt am richtigen Weg, weil da gibt's beides. Da gibt's Handwerk und Technologie. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
Wie bereitest du die nächste Generation vor?
Ja, die nächste Generation ist im Prinzip schon da. Mein Sohn Maximilian ist schon im Unternehmen, ist im Bereich unserer digitalen oder jüngeren Ding mit Venture Max tätig. Die Vorbereitung kann nicht, wie soll ich sagen, da gibt es kein Rezept dazu. Jeder muss seines tun, jeder muss in seiner Generation seines erfinden. Bin da sehr froh, dass mein Sohn ein bisschen ein anderer Typ ist wie ich selber. Der hat die Chance, da im Prinzip auch neu zu erfinden und die Dinge anders zu tun. Es erfüllt mir mit Freude, dass man da mit gewissen Dingen im Urverständnis von der Herangehensweise oder, wie soll ich sagen, von den Werten her dann sehr, sehr verwandt sind oder sehr ähnlich sind. Und das wird gehen. Und die beste Vorbereitung ist eine gesunde Familie. Natürlich sehen die Kinder zu Hause, man muss mehr arbeiten, man muss mehr tun. Es gibt Abende, es gibt Tage, wo man nach Hause kommt, wo man erschlagen ist, wo man enttäuscht ist auch von Kunden, von Mitarbeitern, was auch immer, wo es gibt da nicht jeden Tag was zu feiern. Und diese Belastung oder so, das kriegen auch die Jungen überall mit, in allen Betrieben und so. Und da muss man jetzt schauen, ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung, dass es positiv überwiegt, dass sie das Positive mitkriegen, dass sie Lust kriegen auf Leistung, das auch zu machen und zu tun, dass sie bereit sind, in ihrer Zeit da auch Fruchen zu hinterlassen auf ihrem eigenen Acker. Und ansonsten dieser familiäre Zusammenhalt, dieser diese gute, solide Basis, dass die vorhanden ist, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wann denkst du, gibt es ein voll Online-Einrichtungshaus? Also wann ist es soweit, dass es quasi nur mehr online stattfindet? Dauert das noch Jahrzehnte oder ist es dann vielleicht doch schneller da, als wie man meint vielleicht?
Ja, da wäre jetzt noch ein Prophet. Ich vermute, dass der eine Trend, jeder Trend löst ja immer, wie kleiner auch sein mag, irgendeinen Gegentrend aus. Also, und es gibt natürlich im Einrichtungsbereich schon Dinge, wo vollautomatisch digital verkauft wird, im Matratzenbereich oder im Abverkaufsbereich gibt es durchaus schon Formate, die sehr, sehr gut funktionieren. Nicht alle verdienen was, aber die sehr gut funktionieren. Interessant bei uns war, und auf das haben wir uns auch bei Venture Max konzertiert, wir haben gesagt, je besser ein Online-Shop und je digitaler zum Beispiel eine Küchenplanung und der ganze Geschäftsprozess und diese ganze Customer Journey und das ganze Bestellen und das Bezahlen, je digitaler und entmenschlichter das ist, desto mehr muss auf der anderen Seite im eigenen Laden das Analoge, das Menschliche, das Persönliche, das Erspüren des Gegenübers vorhanden sein. Und wir haben gesagt, wir machen beides. Wir versuchen, einen tollen digitalen Shop zu machen und gehen auf der anderen Seite von dem SB-Konzept weg. SB, das heißt, es gibt überhaupt keinen Verkäufer mehr und wenn ihr endlich einen findet, ist er entweder inkompetent oder nicht anwesend. Sondern es gibt jemanden, der Grüß Gott sagt, es gibt jemanden, der an einen Espresso kocht, es gibt jemanden, der sehr gut weiß, wie die Dinge funktionieren, wenn man die auch gut kombinieren kann, der einen zur Seite geht, der aber auch nichts aufschwatzt wie ein typischer Verkäufer, sondern der eher so ein Sparring-Partner ist, so was man alleine gut einrichten kann und so. Und die eigene Beschaffung kann dann vorher, nachher im Internet, digital, was weiß ich was sein. Aber es muss hier einen Menschen geben, der, wo es einen Spaß macht und wo das Erlebnis, dieses gute Gespräch, die gute Erfahrung und solche Dinge ist. Und da, glaube ich, ist gerade der Möbelhandel prädestiniert, weil es geht nicht um Farben, es geht um Materialien, es geht um Begreifen von diesen Dingen, von Strukturen und Oberflächen und so. Gerade im Premium-Bereich schätze ich, dass es da noch lange dauern wird, bis das, oder überhaupt vielleicht gar nicht, wo das ganz digital sein wird. Wenn ich halt ein mobiles Telefon kaufe oder ein Verlängerungskabel, dann weiß ich ja, lässt sich das ja technisch beschreiben. Die Atmosphäre lässt sich ja technisch wenig gut beschreiben und da braucht es immer wahrscheinlich diese Analogie. Die Frage ist, in welcher Form, da wird sich sehr viel verändern und es werden diese Dinge, die wirklich digital gut funktionieren, die werden auch durchrauschen wie die Omikronwelle und die werden also voll digital werden, so schnell können wir gar nicht schauen. Das ist ein bisschen vielleicht im deutschsprachigen Raum verhalten, oder schaumgebremste Entwicklung, weil wir mit im deutschsprachigen Raum, ich glaube, die meisten Möbelhäuser überhaupt haben auf der Welt. Wir sind zugepflastert mit Schauräumen, mit irrsinnigen Möbelriesen, mit diesen Giganten, mit 50, 20, 30, in Deutschland 40 und 50.000 Quadratmeter. Und angenommen, man würde jetzt wirklich den Stein der Weisen finden, das zu digitalisieren, was macht man mit so einem Riesenhaus irgendwo auf der grünen Wiese. Ne? Und die Geschäftsführer, die da drinnen sitzen, sind auch interessiert, dass das Geschäftsmodell in der Form so weitergeht. Deshalb, glaube ich, war das sehr lange ein bisschen gebremst.
Denkst du, dass zukünftig mehr auf Qualität geachtet wird und mehr auf Premium oder dass es vielleicht sogar Umdenken gibt, weil jetzt die Leute gesehen haben, wenn es Homeoffice gibt, dann bin ich ja doch noch mehr zu Hause und dann sollte ich mich noch wohler fühlen. Denkst du, dass es mehr Richtung Premium gibt und dass die Leute bewusst ein Umdenken einschlagen, wo sie sagen, okay, ich will mich wirklich zu 100% wohlfühlen und kaufe mir nicht irgendwelche Einzelstücke bei verschiedenen Häusern zusammen, sondern ich will etwas, das was mich repräsentiert, meine Werte, meine Überzeugung.
Ja, das will ich nicht hoffen. Und die Krise der letzten beiden Jahre hat mir auch gezeigt, dass das Wohnen oder das Zuhause, also dass es durch diese Krise einen völlig anderen Stellenwert kriegt, von dem bin ich überzeugt, dass man sich bewusst ist, aha, die eigenen vier Wände haben einen Wert und das hat was mit mir zu tun und so und so. Also da, glaube ich, gibt es schon einen gewissen Effekt. In solchen Gesprächen oder auch in Zeitungsinterviews lest man immer wieder, es wird alles nachhaltiger und die Leute wollen mehr Qualität und wir wollen die. Wenn man dann, und die Leute wollen sich gesünder ernähren und das Joghurt darf keinen Zucker haben und so und so. Wenn man dann wirklich schaut, was verkauft wird, dann sind sie im Textilbereich, ist die Masse die billigen Dinge, die aus Fernost kommen, die weder nachhaltig noch von der Logistik noch von der menschlichen Behandlung, wie das entsteht. Also da dürfte man ja viele Dinge überhaupt gar nicht kaufen. Und trotzdem ist es die Masse. Es ist ein Möbelhandler so, dass in der Menge der Stückzahlen die Dinge verkauft werden, die einfach billig sind. wo kein Mensch fragt, wo das produziert wird, was dort für Sozialstatus herrscht, wie der Lack chemisch aufgebaut ist, dass der zum Beispiel in Österreich so verboten, was auch immer. Da fragt kein Mensch und letztlich ist das reine Bierjoghurt, das ein paar Cent teurer ist im Lebensmittelhandel, auch oft ein Ladenhüter. Also da ist der Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen auseinander. Ich hoffe, dass es da besser wird. In unserem Bereich, im Premium-Bereich, steigt es auf alle Fälle. Die Leute auch durch die ganze Immobilienentwicklung und die Verteuerung dieser Geschichten macht im Verhältnis der Einrichtung ein bisschen billiger. Und Leute, die also da viel investieren, wollen dann auch in der Einrichtung sparen oder so wie früher sagen, ja, da warten wir jetzt 10 Jahre und tun das sukzessive einrichten, so das wird dann schon komplett eingerichtet. Und da ist dann auch ein gewisser Anspruch da, das schön und gut und perfekt zu machen, mit Licht, mit Böden, mit allem drum und dran. In dem Moment bin ich vom Möbelhaus raus und brauche einen Innenarchitekten und bin dann eher in Strukturen wie bei uns. Also da hoffe ich, teilweise ist es so und teilweise hoffe ich natürlich, letztlich weiß ich aber auch, dass der Mensch da ein bisschen ambivalentes Wesen ist. Ist man ja selber auch.
Die letzte Frage, die Abschlussfrage ist immer dieselbe. Was möchtest du noch sagen, Martin?
Na, ich finde es super, dass wir da sitzen, dass du diese Möglichkeit da bietest. Und vielleicht zur vorletzten Frage anschließend, richtet euch gescheit ein.
Wunderbar. Martin, vielen, vielen Dank für die Einladung. Zu euch noch vielen, vielen Dank für den guten Espresso und für die schönen Einblicke in dich und dein Unternehmen. Jetzt wissen wir auch, wie du in dir wohnst. Und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.